Ich möchte zum Start noch darauf hinweisen, dass es zu diesem Vortrag ein A4-Blatt gibt. Das liegt hinten auf mit den Quellenangaben. Einerseits die Bibelstellen und andererseits hat es einige www-Links drauf, die meine Aussagen im Vortrag begründen und untermauern sollen. Eigentlich würde man viel mehr Zeit benötigen, um dieses Vortragsthema vollständig zu erarbeiten. Diese Links sollten eine tiefergehende Nachbearbeitung des Themas erleichtern. Wie gesagt, das A4-Blatt liegt hier auf. Bruder Lothar Gassmann hat mir versprochen, dass er es auf die CD mitbrennt mit den Vorträgen, damit alle, die die CD haben, auch öffnen können. Es hat den Hintergrund, dass ihr dann nicht alles im Browser eintippen müsst, sondern nur den Link anklicken könnt. Ich nehme einige Male Bezug auf Wikipedia. Das ist ja ein Nachschlagewerk, wo man zu vielen Themen und Personen wirklich fast alles findet. Ich bin mir natürlich sehr bewusst, dass Wikipedia je länger, je mehr zu politischen Zwecken missbraucht wird und darauf gezielt Unwahrheiten verbreitet wird oder Wahrheiten unterdrückt werden. Also muss man hier auch Vorsicht walten lassen. Zum Thema, das wir heute anschauen miteinander oder den Personen, die ich im Vortrag auf Wikipedia verweise, sollten die Angaben der Wahrheit jedenfalls meiner Ansicht nach ziemlich nahe kommen. Mit einer Ausnahme, die werde ich aber dann erwähnen in meinem Vortrag. So, nun zum Thema, die letzte Generation. In diesem Vortrag möchte ich folgende vier Punkte klären. Erstens, wer ist diese Gruppe, die sich letzte Generation nennt? Zweitens, was steckt dahinter? Drittens, eine biblische Beurteilung. Wie sieht das aus biblischer Sicht aus? Und viertens, das Wichtigste für uns, die Konsequenzen für uns Christen. Welche Lehren ziehen wir daraus? Was nehmen wir daraus mit? Ja, nachdem nun Covid nicht mehr das zentrale Thema ist, überlagert ein anderes Thema, der Klimawandel mit der letzten Generation. Ihr kennt alle die Bilder aus der Presse, Straßenblockaden und zuvorderst kleben sich Aktivisten mit Kleber an der Straße fest. Am 24. Januar 2022 blockierten Aktivisten erstmals Autobahnausfahrten rund um Berlin. Allein im ersten Monat registrierte die Berliner Polizei 44 Blockaden. Kurze Zeit später blockieren Aktivisten den Hamburger Hafen. Auch Flughäfen wie Berlin, München, Düsseldorf wurden von Klimaklebern bestreikt und der Flugverkehr wurde gestört. Wir sehen hier ganz gezielte Aktionen, die den Verkehr für eine gewisse Zeit blockieren sollen. Eine spitze Zunge behauptete einmal in einer Diskussionssendung, das sind alles Jungpolitiker, die noch nicht gemerkt haben, dass man sich auf dem Sitz und nicht auf der Straße festkleben sollte. Allein im letzten Jahr wurden 1250 Straßen blockiert. Neben den Verkehrsblockaden hat die letzte Generation aber noch andere Überraschungen bereit. Zum Beispiel die Notabschaltung von Ölpipelines, Stören von Veranstaltungen wie Fußballspiele, musikalische Konzerte oder Bäume umschlagen. Im Februar 2023 wurde ein junger Rotahorn im Regierungsviertel in Berlin abgesägt. Oder mit Farbe Gebäude beschmieren, so zum Beispiel das Bundeskanzleramt hier in Deutschland. Bei uns in der Schweiz haben sie Banken beschmiert mit Farbe. Oder auch Beschmieren von Gemälden, Skulpturen oder Denkmälern mit Farbe oder sogar Lebensmittel, zum Beispiel Kartoffelbrei. Ja, wer ist diese letzte Generation und was fordern sie? In Wikipedia kann man Folgendes lesen. Die letzte Generation ist ein Bündnis von Klimaaktivisten in Deutschland, Österreich und Italien, natürlich auch in der Schweiz. Es verfolgt das Ziel, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen der Regierungen gegen den Klimawandel zu erzwingen. Das Bündnis bildete sich 2021 aus Teilnehmern des Hungerstreiks der letzten Generation. Die anfangs 22 begonnenen Aktionen bezeichnen die Aktivisten des Bündnisses als aufgrund der letzten Generation, als Aufstand der letzten Generation. Der Begriff wurde gewählt, weil nach ihrer Ansicht die Überschreitung von Kippelementen im Erdklimasystem drohe und sie der letzten Generation angehörten, die noch in der Lage sei, den völligen Zusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten. Die Gruppe geht im Weiteren davon aus, dass sich die Welt in einer Klimakrise befindet und fordert, dass die Bürger selbst über ihre Zukunft entscheiden sollte, und zwar mittels Bürgerräten, wie es sie etwa zum Thema Klima bundesweit schon 2021 gegeben hat. Die Kosten, und jetzt müsst ihr gut hören, die Kosten des Wandels dürften nach Ansicht der Gruppe dabei nicht auf die arbeitende Bevölkerung umgelagert werden. Nur einkommensstarke Bevölkerungsgruppen sollten ihrer Meinung nach an den Kosten beteiligt werden. Die Gruppe fordert einen Schuldenerlass und Entschädigungen für Schäden in Staaten des globalen Südens. Soweit Wikipedia. Kurz zusammengefasst, wir haben eine Erderwärmung, die wird von Menschen verursacht. Wir sind die letzte Generation, die das Steuer noch herumreißen kann. Wenn wir nichts tun, dann stirbt der Planet inklusive der Menschen. Das ist also ihre Überzeugung und deshalb haben sie auch den Namen Letzte Generation gewählt. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, stimmt das? Haben die recht? Es gibt ja außerordentlich viele wissenschaftliche Studien, die behaupten, die Annahmen der letzten Generationen stimmen. Andererseits gibt es auch sehr viele Wissenschaftler, die eindeutig sagen, dass der Mensch keinen so markanten Einfluss auf unser Klima hat, wie von der letzten Generation behauptet wird. Zu diesen Systemkritikern gehört auch der Physiker und Nobelpreisträger von 2022, John Kluser. Als er im Januar 2023 sich dahingehend geäußert hat, wurde er für einen Vortrag von einer Finanzorganisation der Vereinten Nationen, der am 25. Juli 2023 hätte stattfinden sollen, ausgeladen. Er war also nicht mehr genehm, weil er andere Meinung vertreten hat. Im Rahmen dieser Klimahysterie wird oft eine Statistik zitiert, in der angeblich 97% aller Wissenschaftler sich einig sind, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist. John Cook, so heißt der Verfasser dieser Statistik, hat 11.944 wissenschaftliche Arbeiten zum Thema untersucht. Dabei haben sich 64 klar dazu geäußert, dass der Mensch zu über 50% für den Klimawandel verantwortlich sei. Also 11.944 Arbeiten wurden untersucht. 64 haben klar gesagt, ja, das wird vom Menschen bestimmt, das sind 0,54%. Mit einem mathematischen Trick ist es dann gelungen, aus diesen 0,54% 97 zu machen. Ich sage nichts mehr dazu, ich verweise einfach, es gibt einen Link eben auf diesem Blatt, den könnt ihr dann anklicken und dann seht ihr, wie man so rechnen kann und da so die Zahlen verändern kann und sie halt legt, wie man sie braucht. Fazit, wir werden angelogen, wir werden ganz gezielt getäuscht. in diesem Thema. Ich möchte auf den Vortrag von Dr. Markus Blietz, also der schreibt sich wie ein Blitz, aber mit IE, Dr. Markus Blitz, zum Thema Droht uns eine Klimakatastrophe hinweisen. Markus Blitz ist ein bekennender Christ, seines Zeichens Doktor der Physik, also der kann das beurteilen. In seinem Vortrag widerlegt er eindeutig, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich sein soll. Er widerlegt auch deutlich, dass die Klimamodelle und ihre Funktionsweisen gar nicht funktionieren, wie es vorgegeben sein sollte. Er widerlegt, dass CO2 ein giftiges Gas sei. Im Gegenteil, wir brauchen es ja als eine Art Dünger. Er stellt fest, die Behauptungen der Klimaaktivisten sind das Resultat des evolutionistischen Denkens. Soweit der Physiker Dr. Markus Blitz. Übrigens, es gibt neben Dr. Markus Blitz weitere 1500 Klimawissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Klimanotstand. Er ist also nicht alleine. Ja, jetzt sagt ihr, und ich habe mir das natürlich auch sagen müssen, ich bin ja kein Wissenschaftler. Wie kann ich jetzt beurteilen, wer da recht hat? Hat die Klimakleber am Ende doch noch recht? Gibt es da Möglichkeiten, ohne wissenschaftliche Kenntnisse zur Beurteilung, ob die Klimakleber recht haben? Ich möchte da einige Überlegungen anführen. Zum Beispiel wurde im Sommer 2022 in der Presse bekannt gegeben, dass in der Schweiz nach dem Wegschmelzen des Gletschereises eine römische Straße zum Vorschein kam. Das war übrigens nicht das erste Mal, das hat es schon mehrfach gegeben, aber letztes Jahr im Sommer kam das groß in der Presse raus. Der Fundort liegt in der Westschweiz bei Le Diablerey in der Region Glacier 3000. Vielleicht kennt das jemand, ist eine sehr schöne Region. So, jetzt könnt ihr euch selber die Frage stellen, hatten die Römer Autos? Hatten sie Flugzeuge? Hatten sie Ölheizungen? Und trotzdem konnte man diese Straße eisfrei bauen. Also da kann ja was nicht stimmen, oder? Aus der Geschichtsschreibung weiß man, dass während des Römischen Reiches von ca. 250 v. Chr. Bis 250 nach Christus eine Warmphase in Europa war. Dann wurde es wieder kälter und um die Jahrtausendwende gab es noch einmal eine Warmphase und dazwischen kühlte es immer wieder ab und die Gletscher wuchsen wieder an bei der Abkühlung. So wissen wir ebenfalls aus der Geschichte, dass Hannibal 218 vor Christus mit seinen Kriegen die Alpen überquerte und mit ihm einer seiner besten Waffen die Kampfelefanten. Also das wäre unmöglich gewesen, wenn da Eis gelegen wäre und Schnee. Ein anderes Thema, Grönland war einmal mindestens teilweise eisfrei, vielleicht ganz eisfrei. Es wurde Material mit DNA-Spuren von Kiefern, Eiben und Erlen sowie von Schmetterlingen und anderen Insekten gefunden. Das sind eindeutige Hinweise. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit zu kontrollieren, was diese Klimaaktivisten so alles erzählen, ob das auch stimmt. Der Al Gore, der Vizepräsident, der amerikanische, der hatte ja nach seiner Vizepräsidentschaft, hat er dann so missionarisch Vorträge gehalten, hat Bücher geschrieben, schon vorher hat er Bücher geschrieben, aber ist dann auf Welttournee gegangen, hat auch einen Film gedreht, der wurde auch hier in Europa sehr viel gezeigt und er war sehr bekannt. Aber da hat Al Gore 2009 behauptet, die Arktis sei in 5 Jahren eisfrei und der Meeresspiegel würde so und so viele Meter ansteigen, hat Al Gore behauptet. Das können wir jetzt aus unserer Warte, wir alle rückblickend sagen, diese Aussagen stimmen einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, das sind mal genügend Beweise, die jeder Nichtwissenschaftler selber nachvollziehen kann. Es gäbe noch viele weitere Beispiele, so etwa der Weinanbau im nördlichen Europa oder dann, dass die Antarktis ja immer kühler wird, da nimmt das Gletschereis zu, da liest man auch nichts bei uns in der Presse, das ist doch komisch. Wir lassen es mal dabei bleiben und stellen fest, es gibt im Moment in Europa eine Aufwärmung, wir haben aber gesehen, dass diese nicht von Menschen direkt verursacht wird. Übrigens möchte ich noch verweisen auf den Vortrag von Dr. Sascha Götte vor 2 Jahren hier in Bad Teinach mit dem Thema Klimareligion. Also das war genau vor 2 Jahren. Den Vortrag kann man bei Lothar Gassmann bestellen, der ist erhältlich auf CD. Sascha Götte hat sich ja auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich möchte weitergehen und wir wollen uns die Frage stellen, was steckt eigentlich dahinter? Was sind die Motive dieser Klimaaktivisten? Da möchte ich 3 Motive sagen. Erstens das klassische Motiv Geld. Folge der Spur des Geldes, wir kommen noch zur Finanzierung, aber die erhoffen sich alle, dass sie das große Geld machen können und haben es zum Teil auch gemacht. Zweitens die Ideologie und drittens die Macht. Die letzte Generation besteht ja fast ausschließlich aus jungen Leuten. Kinder, siehe Greta, die war ja noch Kind, Jugendliche, junge Erwachsene. Wie kommt das? Weil Mama und Papa beide berufstätig sein müssen, weil das Geld sonst nicht reicht, kommen die Kinder möglichst schnell in die Krippe. Dann läuft folgendes Programm ab. Erstens, nachdem sie mit dem Gender-Wahn Gehirn gewaschen wurden, werden sie zweitens in Sachen Urknall bis zum Erdklima ausgebildet. Dann drittens, sie werden dann geschult, wie man sich politisch korrekt verhält und wie man die politisch korrekte Sprache anwendet. Und viertens, dann kommen sie ins Studium und wollen etwas dazu verdienen und dann kann man sich als Klimakleber bewerben. Da werden zwischen 520 und 1300 Euro bezahlt, inklusive Sozialversicherungen selbstverständlich. Und die Kosten für Anwälte und Juristen, wenn das nötig sein würde, wenn da jemand angeklagt wird oder ins Kicken kommt, dass man den wieder rausbekommt. Also ihr seht, das ist ja ein rundum sorglos Paket, könnte man sagen. Gutes Angebot. Und wer finanziert das alles? Bekannte Größen wie Soros, Rockefeller, Bill Gates und all die Namen, die wir sonst schon kennen. Es hat da auch wieder die Links auf dem Blatt. Ich will da gar nichts mehr sagen dazu, das wissen wir ja alles schon. Und können es übrigens noch da weiter vertiefen und verfolgen mit diesen Links. Übrigens auch Al Gore, der Vize, da ist auch ein Link drauf, wie er zu seinen 330 Millionen gekommen ist. Also der hat einige Millionen verdient mit seiner Kampagne. Ich möchte aber noch auf etwas ganz Spezielles und eigentlich Außerordentliches aufmerksam machen. Hier finanziert der Staat auch mit. 2022 Wirtschaftsminister Habeck sponserte mit Steuergeldern im 6-stelligen Bereich die Klimakleber. Habt ihr auch einen Link drauf? Im 23 hat es übrigens nicht aufgehört, da wurde noch mehr Geld geschaufelt in diese Richtung. So, von Punkt 1 der Finanzierung zu Punkt 2 Ideologie. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Der ganze Klimahype baut auf der Evolutionslehre auf. Wikipedia schreibt zur Evolutionslehre. Unter Evolutionslehre versteht man die wissenschaftliche und in sich stimmige Beschreibung der Entstehung und Veränderung biologischer Einheiten. Damit sind die Lebewesen gemeint. Also, wissenschaftlich ist hier gar nichts bewiesen. Auf viele Fragen gibt die anscheinig in sich stimmige Wissenschaft keine Antwort. Also da stimmt der Wikipedia-Eintrag überhaupt nicht. Fragen sind offen, zum Beispiel, was war vor dem Urknall und wer hat den Urknall ausgelöst? Oder wo sind all die Zwischenstufen vom Affen zum Menschen? Da gibt es keine Hinweise, auch nicht in Versteinerungen. Die fehlen einfach. Und ganz wichtig, ein dritter Teil, Evolution, befasst sich nur mit Materie. Also aus dem Material, woraus die Erde und alles, was darauf kreucht und fleucht, besteht. Was ist dann mit dem Immateriellen, der Intelligenz, der Seele, des Geistes, der Gefühle? Was ist damit? Da gibt die Evolutionstheorie überhaupt keinen Aufschluss darüber. Bei der Evolutionstheorie geht es um etwas ganz anderes. Der Mensch will Gott ganz bewusst ausblenden. Es gibt keinen Gott, es darf keinen Gott geben, es darf auch keine höhere Macht geben. Der Mensch will Gott einfach weghaben. Darum geht es in der Evolutionstheorie. Und warum? Dann ist der Mensch niemand außer sich selbst Rechenschaft schuldig und dann muss ich mir von Gott nicht vorschreiben lassen, was ich tun und was ich lassen soll, beziehungsweise was gut und was böse ist. Und wie äußert sich das? Vielleicht habt ihr auch schon so einen schönen Tierfilm gesehen. Da wird beschrieben, ich sage jetzt ein Beispiel, vielleicht eine Vogelart, wie sie sich ernährt, wie ihr Gesang ist, welche Eigenheiten sie hat. Die einen können ganz gut fliegen, die anderen sind ganz gute Sänger und die dritten bauen ein sehr schönes Nest kunstvoll. Das kann man alles filmisch schön darlegen. Und das machen diese Biologen auch und erklären alles. Finde ich sehr interessant. Aber habt ihr schon genau zugehört, wie die meistens abschließen? Die machen dann den Abschluss, das hat doch die Natur wunderbar eingerichtet. Das war nicht die Natur, das war der Schöpfer, der das so eingerichtet hat. Sie wollen den Schöpfer weghaben. So können wir uns dieselbe Fragen stellen, wie Gott dem Hiob stellte. In der Rede im Sturmwind, wir schlagen auf Hiob 38, Vers 2. Hiob 38, Vers 2. Da geht es um die Schöpfung, das sieht man aus dem Kontext heraus. Wer ist es, der den Ratschluss, und da ist eben die Schöpfung gemeint, den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Die heutige Antwort wäre, die Urknall- und Evolutionstheoretiker wollen den Ratschluss Gottes verdunkeln. Durch vermeintlich intellektuelle Argumente will man Gott ausblenden. Man baut auf ein virtuelles Fundament, das heißt, ein gar nicht vorhandenes Fundament, nur ein behauptetes Fundament. Das ist vergleichbar wie beim neutestamentlichen Gleichnis vom Narren, der auf Sand baut. Das Haus fällt irgendeinmal zusammen. Kann man nachlesen in Lukas 6, 49. Wir kommen zur zentralen Stelle, die wir eingehend betrachten wollen. Die steht im Römer 1. Und da nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Das ist sehr interessant, dass ich wieder einmal zu der Stelle kam und mir Gedanken gemacht habe über diese ganze Klimahysterie. Da habe ich gestaunt, wie Paulus damals den Römern eindrücklich beschrieben hat, was man davon halten soll. Wir werden jetzt sehen, wie der das treffend beschrieben hat. Das war damals bei den Römern offenbar so, da waren wir ja nicht dabei, aber wir sehen es heute. Und wir sehen, das ist 1:1 unsere Situation. Römer 1, ich lese ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit niederhalten oder Schlachter 2000 übersetzt aufhalten. Hiob hat gesagt, den Ratschluss verdunkeln. Beides ist eigentlich verwerflich. Man stelle sich ein Kind vor, das ohne gläubiges Elternhaus aufwächst und nie etwas hört von der Schaffung der Welt nach 1. Mose 1. So ein Kind ist ja völlig im Dunkeln. Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbar. Also es wäre erkennbar, wenn man es hätte erkennen wollen. Gott hat es offenbart. Es wäre erkennbar. Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also, man beobachtet die Natur, man beobachtet die Schöpfung, man denkt darüber nach und kann somit den Schöpfer schon in der Natur erkennen. Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also heute weiß jeder, dass es Gott gibt. Man zerredet ganz bewusst diese Tatsache. Man gibt Gott bewusst die Ehre nicht, man dankt ihm nicht. In ihren Gedanken, in nichtigen, da könnte man sagen, Klimawahn verfallen. Hier steht nichtigen Wahn verfallen im Wort. Also, wir korrigieren hier die Schrift nicht, aber man könnte hier Klimawahn einsetzen. Und das Resultat aus dem Ganzen, ein unverständig verfinstertes Herz. Da stehen wir heute. Die Leute haben ein unverständiges, verfinstertes Herz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Die Evolutionstheorie oder zumindest Ansätze davon findet man bei den Römern, weiter zurück auch bei den Griechen und wenn man noch weiter zurückgeht, bei den Inden, beim Hinduismus. Aber wir müssen nicht den Ursprung ergründen, sondern wann wurde diese Ideologie, diese Weltanschauung in der breiten Masse publiziert und indoktriniert? Diesen Zeitpunkt müssen wir suchen. Und dazu müssen wir so 175 Jahre zurückgehen. Also wir müssen so um 1850 bis 1900 herum müssen wir mal schauen, was ist da abgelaufen. Da gab es eine Vorbereitungszeit für die ganze Welt. Die Gemeinde, wenn wir mal die Gemeinde, die Braut Jesus anschauen, die hatte zu dieser Zeit Hochblüte. Viele freikirchliche Werke wurden neu gegründet, es wurde evangelisiert. Und wenn wir so nach den Sendschreiben gehen, dann wäre das Zeitalter von Philadelphia. Es gibt ja da diese Auslegung, dass jedes Sendschreiben eine Zeitspanne, eine Epoche ist in der Gemeindegeschichte. Und da wären wir also in Philadelphia. Heute sind wir ja im Letzten in Laodicea. Also, die Gemeinde damals war in Vollblüte. Und schauen wir Israel an, da hat sich auch was getan. Israel gab es noch nicht als Staat, aber die Zionisten fangen sich an zu organisieren. Da passieren die ersten Landkäufe da um Jerusalem. Das waren private Juden, die da Land gekauft haben, wie es vorausgesagt ist in der Prophetie. 1897, der erste Zionistenkongress in Basel. Und dann, das war ja der Grundstein, dann 1948 konnte dann der Staat Israel gegründet werden. Aber das hatte eine Vorlaufzeit. Was passierte bei uns in Europa, in der westlichen Welt? Das ist jetzt wichtig. 1859, Charles Darwin veröffentlicht sein Buch Die Entstehung der Arten. Und im gleichen Zeitfenster vertiefte Herbert Spencer diese Theorie und entwickelte diese weiter mit der Theorie, der Stärkste überlebt. Darwin und Spencer verhelfen der Evolutionslehre zu einem Höhenflug. Andere Person, Ludwig Feuerbach, vielleicht in unseren Kreisen nicht so bekannt, wenn man sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt hat. Feuerbach war ein äußerst einflussreicher Glaubenskritiker. Mit seiner spottenden Äußerung, der Mensch schuf Gott nach seinem Willen, drückte er seinen verachtenden philosophischen Gedanken seine Gottlosigkeit aus. Er war maßgebend an der Entstehung der freidenkerischen Bewegung beteiligt. Freidenker lehnen Gott ja ab und jede höhere Autorität auch. Die weisen sie entschieden zurück. Feuerbachs Gedankengut beeinflusste nicht wenige Weggefährten, so zum Beispiel den Schriftsteller Gottfried Keller, den bekannten Philosophen Friedrich Nietzsche. Von ihm kommt ja der Ausdruck, Gott ist tot. Das haben ja dann die 68er proklamiert, Gott ist tot. Das kommt von Nietzsche, also der war unter Feuerbachs Einfluss, und viele weitere andere Personen. In diesem total vergifteten Umfeld der Intellektuellen entstand eine neue, völlig neue Ideologie, eine neue Weltanschauung, der Kommunismus. Karl Marx zusammen mit Friedrich Engels gaben 1848 das Manifest der Kommunistischen Partei heraus. Das war eine Schrift, die kann man heute noch im PDF runterladen. Da wird der Kommunismus beschrieben. 1867 folgte Karl Marx mit der Schrift Das Kapital. Auch das eine Schrift zum Kommunismus. Die Merkmale des Kommunismus sind eine herrschaftslose und klassenlose Gesellschaft. Da gibt es kein Privateigentum. Der Staat hat die zentrale Macht und steuert alles zentral. Zensur ist auch ein Markenzeichen des Kommunismus. Alles ist im Kommunismus darauf ausgerichtet, dass das Volk, also die Gemeinschaft, im Vordergrund steht. Dabei soll jedem gleiche Behandlung widerfahren, in allen Belangen, von der Nahrung bis zum Gesundheitswesen. Weil das Volk die oberste Instanz ist, darf kein Gott oder keine höhere Instanz darf es geben. Glauben und Religion sind Opium fürs Volk und somit im Kommunismus verboten. Gläubige werden verfolgt. Vom Staat gefordertes Denunziantentum. Früher hat man bei den Kindern gesagt, die petzen. Heute, positiv formuliert, gibt es die Whistleblower. Die Whistleblower. Kommunismus, und das ist etwas ganz Wichtiges, Kommunismus funktioniert nur mit Diktatur. Demokratie ist ausgeschlossen. Wie ging es dann in Europa mit dem Kommunismus weiter? Die Arbeiter beginnen sich zu organisieren. Sie gründen erste Gewerkschaften und Arbeiterparteien. 1864 die Internationale Arbeiterassoziation wird in London gegründet. Das Gedankengut von Marx und Engels wird in diesen Kreisen verbreitet und ist sehr beliebt. Ich kann da nicht alle Wegsteine oder Meilensteine aufzählen, ich mache das in Kurzform. 1917 die russische Revolution, die in einem mehrjährigen Bürgerkrieg endet. Unter der Führung Lenins wird das Zarenregime entmachtet und der Kommunismus eingeführt. 1922 große Hungersnot, ungefähr 5 Millionen Hungertote. Wahnsinnig. Lenin stirbt 1924. Es wird nicht besser, es wird viel schlimmer, noch unter Stalin. In der Sowjetunion sterben ca. 20 Millionen Menschen. Das kann man dem Schwarzbuch des Kommunismus entnehmen. Kann man auch in Wikipedia nachlesen. Der Ostblock entsteht im Laufe der Zeit mit den dazugehörenden Ländern. Und dann wird proklamiert, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und im Westen? Westeuropa entkommt wirklich ganz, ganz knapp dem Kommunismus. Da hätte wirklich nicht viel gefehlt. Da könnt ihr mal die Geschichtsschreibung nachlesen. Das hing an einem seidenen Faden. Aber es war noch nicht Zeit. 1920, die NSDAP wird gegründet und Hitler kommt mit der Zeit an die Macht. 1924 wird die Frankfurter Schule gegründet. Als Frankfurter Schule wird eine Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen bezeichnet, die an die Theorien von Darwin, Hegel, Marx, Freud und Feuerbach glauben und diese verfeinern und weiterentwickeln. 1933 verbot Hitler die Frankfurter Schule und sie verlegten kurzerhand den Sitz nach Genf. Etwas später verlegten sie dann den Sitz nach Paris und sie blieben da auch nicht lange, natürlich wegen dem Krieg, und sie wanderten nach USA aus. Max Horkheimer, Theodor Adorno und Jürgen Habermas gehörten zu den führenden Köpfen. Adorno und Horkheimer kehrten in den 50er Jahren nach Deutschland zurück an die Goethe-Universität. Und jetzt wird das verfeinerte und raffiniertere Gedankengut des alten Kommunismus bei den Studenten verbreitet. Die Frankfurter Schule hatte da eine zentrale Funktion und daraus entsteht die 68er-Bewegung. In den USA ist es ähnlich verlaufen. Das Gedankengut der Frankfurter Schule hat auch Fuß gefasst, auch bei den Intellektuellen, wurde auch über die Hochschulen verbreitet und dort gelangte es in Juno. Rudi Duschke war ein bekannter Wortführer der deutschen Studentenbewegung der 68er. Er kündigte den Marsch durch die Institutionen an. Damit meint er, dass dieses neomarxistische Gedankengut und die damit verbundenen Wertevorstellungen an allen Schaltstellen der öffentlichen Verwaltungen, der Schulen, der Spitäler, der Justiz, der Politik und auch der Wirtschaft in deren Zentren eingeführt werden. Wir stellen heute fest, das ist ihnen tatsächlich gelungen. Marx, Engels und ihre Nachfolger der Frankfurter Schule haben sich viele Gedanken gemacht, wie ein Systemwechsel vom heutigen System zum Kommunismus vor sich gehen kann. Man hat gelernt aus den verschiedenen Revolutionen, unter anderem 1848 war die erste, da in Deutschland, aber auch in den umliegenden Ländern Italien, Tschechien, Moldawien und später 1917 in Russland, wieder später in China, Vietnam, Nordkorea, Kambodscha, das waren alles Revolutionen. Da hat man gelernt, dass es nicht nur mit Revolution allein geht. Zuerst muss das Feld geebnet und zubereitet werden. Und das geschieht im Kopf. im Gedankengut des Menschen. Ich nenne hier einige Beispiele. Erstens, was wir schon gesehen haben, Gott muss weg. Mit der Evolutionslehre verfolgt man dieses Ziel. Ich fragte einen schon längst pensionierten Oberstufenlehrer in unserer Gemeinde, kannst du mir sagen, wann ist eigentlich die Evolutionslehre als offizielle Lehre eingeführt worden in unserem Schulsystem? Dann guckte er mich an und sagte, ja, so auf die Schnelle kann ich das nicht sagen, aber ich kläre es mal ab. Und dann nach einigen Tagen kam er und sagte, du, das ist noch interessant, das wurde nie so ganz offiziell da festgesetzt, jetzt ist das jetzt die offizielle Lehre. Das kam sukzessive hinein und plötzlich war es einfach da und es war selbstverständlich. So ist Gott weggekommen. Zweitens, diese Kopfvorbereitung, Zerstörung der Familie. Freie Liebe, der 68er, offene Ehe, dann gar keine Ehe mehr. Man kann ja auch unverheiratet Kinder haben. Und heute sind wir bei den gleichgeschlechtlichen Ehen angelangt. Die wollen ja auch, dass man Ehe sagt. Und dann wollen sie auch noch Kinder. Also das ist auch so eine Linie, die man verfolgen kann in der geschichtlichen Entwicklung. Drittens, auch ein wichtiger Punkt, die Kindererziehung. Große Probleme, wenn Partnerschaften auseinandergehen, wer erzieht die Kinder? Die gleiche Frage stellt sich natürlich bei Familien, bei denen ein Einkommen für die Familie zu ernähren nicht mehr reicht. Dann brauchen wir halt Krippen. Somit ist die Erziehung schon mindestens zum größeren Teil dem Staat übergeben. Vierter Punkt, das Chaos im sexuellen Bereich. Die Ehe wird abgeschafft, freies Zusammenleben oder eingetragene Partnerschaft, dann gleichgeschlechtliche Partnerschaft, dem wollen Sie ja dann auch noch Ehe sagen, und jetzt der Genderismus, ja. Das waren so die Soft Facts, wie man sagen kann. Aber jetzt kommen noch die Hard Facts dazu. Fünftens, die unkontrollierte Einwanderung. Zuerst waren es die Vietnamesen, wo ich mich erinnern kann. Dann kamen die Tamilen, dann die Jugoslawen, dann die Afghanen, die Afrikaner, die Eritreer und jetzt sind es die Ukrainer. Der zum überwiegendsten Teil dieser Personengruppen, natürlich mit Ausnahme der Ukrainer, sind im Euroraum kulturfremd und wollen sich in ihren Gastländern nicht assimilisieren. Das ist Sprengstoff für eine Revolution. Und ganz wichtig, da gibt es ein UNO-Programm dazu. Das nennt sich Pakt für die Flüchtlinge. Am 17.12.2018 hat die UN-Generalversammlung den globalen Pakt für Flüchtlinge angenommen. Da kann man sich ja die Frage stellen, warum wollen alle in die EU oder nach Nordamerika flüchten? Warum gehen die nicht einmal nach China oder nach Indien? Sechster Punkt. Pandemie. Das ist auch so eine verfolgbare Sache, die sich geschichtlich entwickelt hat, die können wir heute aus unserem Stand sehr gut ja noch rückverfolgen. 1997 die Vogelgrippe, 2009 die Schweinegrippe, dann kam Event 201, das ist ja die weltweite Hauptübung im November 2019 für die Vorbereitung für Corona und dann, siehe da, im Januar, Februar, im März kam dann Corona. Und die Hauptübung wurde abgehalten. Ja, mehr sage ich nicht dazu. Damit bekommt die UNO weitreichende Kompetenzen und sie werden über die ganze Welt bestimmen wollen mit dem WHO-Pandemievertrag, der ja heute im Gespräch ist, der soll ab 2024 in Kraft treten. WHO-Pandemievertrag. Und dann, siebtens, Umweltschutz. Hier kann auch eine Geschichtsschreibung mit Steigerungspotenzial beobachtet werden. In den 70er Jahren war es Greenpeace, in den 80er Jahren war das Waldsterben, in den Nullen Jahren kam Al Gore mit seinen Vorträgen, ich habe es schon gesagt. Dann im 18 kam Greta mit Friday for Future. Und jetzt haben wir die Klimakleber. Also ihr seht, es kann immer noch getoppt werden. Auch hier ist das Resultat ein UNO-Programm, nämlich die UNO-Klimakonferenzen und da das Kyoto-Protokoll, wo alle reden davon. Wir haben jetzt gesehen, da gibt es drei UNO-Programme. Neuer Gedanke. Wir haben am Anfang gesehen, dass die Klimaaktivisten von superreichen Milliardären gesponsert werden. Jetzt muss man sagen, das passt doch nicht zusammen. Kommunismus und Milliardäre. Wie soll das gehen? Das ist ganz einfach. Die Milliardären wollen nur das System, den Machtapparat und die Mechanismen vom Kommunismus. Sie unterziehen sich sicher nicht dem Kommunismus. Sonst müssten sie ja ihr gesamtes Vermögen, wie sagte Frau Merkel so schön, vergemeinschaften. Das machen sie sicher nicht. Aber den Machtapparat des Kommunismus, den wollen sie nutzen. Deshalb hat das WEF, das World Economic Forum, mit der UNO einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet, damit das WEF die 17 nachhaltigen Ziele besser und schneller erreichen kann. Diese Ziele, die Klaus Schwab ja da publiziert hat. Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Kennt ihr dieses Gedankengut? Kommunistisch, neomarxistisch. Jetzt muss man natürlich wissen, das sind ja Manager, die führen mit der 3K-Regel, vielleicht kennt ihr die, kommunizieren oder kommandieren, sagt man im Militär, kontrollieren, korrigieren. Ihre Anweisungen kommunizieren sie. Wie muss es sein? Erinnert euch an Corona. Die gaben dann heraus, wie das Gesetz anzuwenden ist. Erstens das Gesetz und wie es anzuwenden ist. Dann werden die Anweisungen kontrolliert. Wie kann man das machen? Heute übers Internet, über unser Smartphone. Wir werden ja überall kontrolliert. Alle E-Services, die wir nutzen, und das werden täglich mehr, und da wird man ja zum Teil gezwungen dazu, von den öffentlichen Ämtern auch. Und dann gibt es noch so vieles wie mehr wie die Stromzähler, und die Autos werden speziell ausgerüstet, dass sie direkt mit dem Internet verbunden sind. Und so weiter und so fort. Kontrolle und dann korrigieren. Wir haben es bei Corona gesehen, gezielte Benachteiligungen von Personengruppen, die werden einfach gesperrt für gewisse Einrichtungen wie Restaurants oder öffentliche Lokale. Zukünftig ist denkbar, dass über ein Sozialkreditesystem, das automatische Sperren auslöst, zum Beispiel Wegfahrsperre im Auto. Ab 2022 müssen alle Autos in der EU mit einer automatischen Wegfahrsperre ausgerüstet sein, die ferngesteuert werden kann. Also es reicht nicht. Und ihr könnt da die Automechaniker fragen. Wir haben auch zu Hause einen Automechaniker, der hat mir das bestätigt. Das ist so. Kann man auch nachlesen im Internet. Und dann noch etwas weiteres zukünftig. Es wird auf Hochtouren ein neues digitales Geld in der Blockchain-Technologie entwickelt. Eigentlich gibt es das schon. Diese Währungen, die gibt es schon, die Bitcoins, Ethereum, Altcoins und so weiter, wie sie auch immer heißen, das gibt es schon. Aber den Nationalbanken der EU, der FED und auch unsere Schweizer Nationalbank passt das natürlich nicht. Und sie wollen diese bereits bestehenden Kryptowährungen nicht, weil sie die neue digitale Währung mit möglicher möglichen Eigenschaften versehen wollen. Kriterien also, die Sie festlegen können und bestimmen wollen, das nennt man dann Tokenisierung. Das sagt euch nichts, muss euch auch nichts sagen. Ich lese oder zitiere einen Teil aus einem Bericht von Norbert Hering. Das ist ein Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Die digitale Zentralbankenwährung, die entweder schon im Umlauf oder deren Programmcode schon bekannt ist, bestätigen die Befürchtungen hinsichtlich den totalitären Kontrollmöglichkeiten, die digitales Zentralbankgeld ermöglicht oder begünstigt. Also vor allem die Möglichkeit, Zahlungen von bestimmten Menschen oder Unternehmen zu blockieren oder das, was sie kaufen oder verkaufen können, von Bedingungen abhängig zu machen oder einzugrenzen. So hat die Zentralbank, das ist jetzt ein praktisches Beispiel von Nigeria, kürzlich bekannt gegeben, dass sie dem bereits umlaufenden E-Naira, das ist die Währung, zusätzliche Programmierbarkeit geben will. Die Nutzer, gemeint ist hier der Staat, sollen die Möglichkeit erhalten, die Nutzbarkeit übertragener E-Naira einzuschränken. Als Beispiel wird die Möglichkeit für die Regierung genannt, bei Krediten oder Subventionen an Bauern für den Kauf von Saatgut oder Maschinen einzuprogrammieren, dass nur solche Produkte mit dem Geld bezahlt werden können. Nach Angaben der Zentralbank kann auch einprogrammiert werden, dass das Geld nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Regionen ausgegeben werden kann. Und so kann man natürlich jetzt sich die möglichsten und unmöglichsten Eigenschaften, die da auch noch dazu programmiert werden könnten, vorstellen. Habt ihr mitbekommen? Totalitäre Regierungen mit diversen Kontrollmöglichkeiten. China. Wird da wohl das Volk einverstanden sein? Also so ganz ohne Revolution geht es auch nicht. Marx und Engels schreiben in ihrem Manifest zum Kommunismus, und das ist 175 Jahre alt. Die Kommunisten erklären offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen. Das steht im letzten Abschnitt des Manifests. Die Kommunisten erklären offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen. Wir haben gesehen, dass die Zerstörung der Familien, die Indoktrinierung unserer Kinder, das Chaos im sexuellen Bereich, die unkontrollierte Zuwanderung, der Pandemieterror, der Klimaterror uns in ein Chaos führen. In ein riesiges Chaos. Und dann kommt der Antichrist und schafft im Chaos wieder gültige Regeln. Ob diese Regeln gut sind oder nicht, Hauptsache Regeln. Ich möchte zu unserem Text zurückkommen aus Römer 1. Da geht es nämlich noch weiter, im Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurden. Also sie kennen Gott heute, sie wollen ihn aber nicht verherrlichen und danken, deshalb sind sie in Torheit verfallen. Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Es gab auf der Welt noch nie so viele studierte Leute. Auch wir in der ersten Welt sind ja gut ausgebildet. Wir können lesen, schreiben und noch vieles mehr. Die Welt hält sich für weise, aber sie sind zu Narren geworden. Und Vers 23 haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie haben den unvergänglichen Gott vergänglich gemacht. und haben Gott degradiert in die von ihm geschaffene Natur. Wie schön das doch die Natur gemacht hat. Einfach noch so als Klammerbemerkung. Wir lesen weiter, Vers 24. Darum hat sie Gott dahingegeben, also Gott hat sie dahingegeben, in die Begierden ihres Herzens zu Unreinheiten, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt die Begründung darum, die Begründung dazu. Darum hat sie Gott auch dahingegeben. Es kommt schon das zweite Mal dahingegeben. Und das zweite Mal die Begründung. Darum hat sie Gott dahingegeben. In entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in der unwürdigen Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche sowas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ein recht langer Katalog. Gott hat sie dahingegeben und ein Zeichen wird beschrieben, die Homosexualität. Zuerst werden die Frauen genannt und dann die Männer. Und sie sind in den Abhängigkeitskatalog dieser satanischen Eigenschaften getreten. Vers 29, eine sehr lange Liste. All diese bösen Eigenschaften enden eigentlich in einem Wort: Chaos. Wir sehen hier, Römer 1 hat sich vor unseren Augen erfüllt. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie begegnen wir dieser Situation? Was können wir dagegen unternehmen? Wie schützen wir uns? Wir haben in der Corona-Zeit gelernt, dass wir durch die Medien getäuscht und angelogen werden, weil sie von den Regierungen gekauft wurden. Am 25. August 2023, also ist noch kein Monat her, ist in der EU ein Zensurgesetz in Kraft getreten, das unerwünschte Informationen im Internet unterdrücken muss. Wie gesagt, Zensur kennen wir vom Kommunismus. So, jetzt kann sich jeder selber überlegen, wie viele Informationen in den Nachrichten, Tageszeitung, Internet-News er konsumieren will, wenn er sich bewusst wird, man wird sowieso angelogen und man sich regelmäßig einer Gehirnwäsche unterzieht damit. Schon die Athener wollten immer das Neueste wissen. Leider nicht vom einen wahren Gott, sondern von den Göttern. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17. Alle Athener aber, die Fremden, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Great Mental Reset, diese Gehirnwäscherei, da gibt es auch einen Artikel in meinen Hinweisen zu den Quellenangaben im Internet. Wir sollten uns unseren Wissensdurst mit sinnvollerem füllen als mit den Daily News. Mit dem Studium der Bibel und oder mit guten christlichen Schriften, welche gewinnbringend auch Inhalt haben und unseren Glauben stärken und uns schützen, vor diesem Gehirn gewaschen zu werden. Zweitens, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten suchen, in die Gemeinde gehen. Viele Wiedergeborene sind frustriert, weil sie mit anderen Christen in der Gemeinde schlechte Erfahrungen gemacht haben, angeeckt sind und dann gehen sie nicht mehr in die Gemeinde. Ich kann ja die Predigt auch im Internet hören, das hört man sehr viel, aber das ist nicht richtig. Der Herr Jesus hat uns Gleichgesinnte in die Gemeinde gegeben. Sein Wille ist, dass wir hier mitmachen in der Gemeinde. Wir sind gemäß 1. Korinther 12, Vers 13 in unserer Wiedergeburt in diesen Leib eingefügt worden und haben da eine Funktion. Und dieser Funktion müssen wir nachkommen. Das geht nicht zu Hause. Also es ist Gottes Wille, dass wir in die Gemeinde gehen. Ich möchte einen weiteren Abschnitt lesen aus Hebräer 10, den schlagen wir vielleicht auf miteinander. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir wollen also am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken und die Gemeinde nicht verlassen noch versäumen, mitmachen. Das ist der Wille des Herrn. Und jetzt kommt noch der Endzeitgedanke dazu. Ich habe es gelesen, umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir sehen ihn doch herannahen. Die Zeit naht. Wir haben gesehen, dass alles auf ein Chaos zuläuft. Dunkle, schwere Gewitterwolken ziehen auf. Es blitzt und donnert in der Ferne. Das konnten wir ja diesen Sommer auch erleben. Diese Wolken braucht es aber. Wisst ihr warum? 1. Thessalonicher 4, 17 gibt uns Auskunft darüber. 1. Thessalonicher 4, 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken. Deshalb braucht es die Wolken, den Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Dritter Punkt. Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzutragen, weiter zu evangelisieren bis am Schluss, auch wenn das die Leute nicht hören wollen. Wir sollen es trotzdem weiter verkünden. Matthäus 24, 14 sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also wir haben die Aufgabe, nicht aufzuhören zu evangelisieren. Viertens, das Gebet suchen, besonders auch die Gebetsstunde in der Gemeinde. Da werden wir erquickt, da können wir füreinander einstehen, da wird auch unser Glaube gestärkt. Der Herr Jesus fragt in Lukas 18, Vers 8, da wird das Gleichnis von der Witwe, die zum Richter gegangen ist, immer wieder, stetig, jeden Tag, immer wieder ist sie gegangen zum Richter und hat ihn aufgefordert, verschaffe mir Recht. Und Jesus schließt eigentlich da ab und sagt doch, wenn der Sohn des Menschen kommt, also das ist jetzt auch auf die Endzeit bezogen, wird er auch diesen Glauben finden auf Erden? Wird er diesen Glauben finden? Fünftens, das ist jetzt ein ganz praktischer Punkt, Notvorrat anlegen. Kommunismus geht immer einher mit Hungersnöten. Das ist ein Markenzeichen des Kommunismus. Millionen sind an Hunger gestorben unter Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe und so weiter. Ich habe es schon gesagt. Aber auch ein Unterbruch unserer Versorgungsketten oder ein Stromunterbruch kann schnell eine Lebensmittelknappheit auslösen. Und da ist Notvorrat sicher keine schlechte Idee. Aber was und wovon und wie viel man Notvorrat anlegen kann, da kann man sich im Internet orientieren, da sage ich nichts dazu. Ernährung ist aber übrigens auch noch so ein Punkt auf der Agenda. Als nächstes versucht der Staat uns vorzuschreiben, was wir essen oder nicht essen sollen. Also kein Fleisch mehr, dafür Käfer und Würmer. Zudem werden die Bauern drangsaliert, siehe Niederlanden und in der ganzen EU. Und noch ein weiterer Gedanke, der momentane europäische Krieg, der findet nicht umsonst in der Kornkammer Europas statt. Es ist leider so. Ernährung ist wie Gesundheit, da kann man den Leuten Angst machen und sie steuern. Zum Notvorrat eins will ich euch noch zu bedenken geben. Was nützt es, wenn du den ganzen Keller füllst mit Notvorrat und dann musst du flüchten? Ihr seht jetzt, wir müssen neu lernen, ganz auf den Herrn zu vertrauen. Er allein kann uns durchbringen. Er kennt auch die zukünftigen Situationen. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, ganz auf den Herrn zu schauen, ihm zu vertrauen und unser Ziel immer neu anzuvisieren. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Herr Jesus ist ja unser Anfänger, er ist unser Erlöser. Er hat bezahlt und er ist der Grundstein meines und deines Glaubens. Aber er ist auch der Vollender. Und unser Glaube wird dann vollendet sein, wenn wir im Schauen sind, wenn wir einmal bei ihm sind. Versucht euch regelmäßig vorzustellen, wie das einmal sein wird im Schauen. Sucht euch die Bibelstellen heraus, die sind ein bisschen verstreut in der Bibel, aber man findet sie. Und schreibt sie euch auf und lernt sie auswendig. Den Blick auf ihn zu wenden, auf das Ziel hinzuwenden. Übrigens sagt dieser Vers 2 aus Hebräer 12 aus, wir sollen unsere Blickrichtung ändern, vom Alltag hin zum Herrn. Das ist eigentlich die genaue Aussage dieses Verses 2. Die Blickrichtung ändern und uns ihm hinwenden, also vom Alltag weg, Blick aufs Ziel hin. Dort steht der Herr Jesus, er erwartet uns. Und überwinden vom Hier und Heute bis einmal zum Ziel, diese Strecke, die bringen wir nur mit dem Herrn sicher ans Ziel und sicher durch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Blick zu ihm hinwenden, auf ihn schauen. Wir werden die Schönheiten des Himmels sehen, seine Herrlichkeit sehen und wir sind in einer sinnlosen Umgebung und der Kampf zwischen Gut und Böse wird nicht mehr sein, einmal im Himmel. Das wird in uns eine ungeheure Ruhe entfachen und das ist das Wunderbarste in alle Ewigkeit. Das wird nie mehr enden. Darauf dürfen wir uns freuen. Wir wollen noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auf dich blicken dürfen, dass du der Anfänger und du bist auch der Vollender bist. Und wir danken dir, dass du uns eine Herrlichkeit vorausgesagt hast, ein Erbe, das wir einmal antreten dürfen, dass du uns bereits vorbereitet hast. Du hast uns eine Wohnung bereitet und wir dürfen dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir danken dir, dass du uns nicht allein auf dieser Welt gelassen hast als Einzelkämpfer. Du hast uns Geschwister gegeben in der Gemeinde und so kannst du uns helfen, dass wir diese Zeit sicher zubringen dürfen, immer im Hinblick auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So trägst du uns auch durch und bist mit uns, weil du es verheißen hast in deinem Wort. Wir danken dir dafür und wir dürfen wissen, wir müssen nicht Angst haben, auch wenn die dunklen Gewitterwolken kommen, so bist du trotzdem bei uns und du führst und leitest uns, bis wir einmal bei dir im Schauen angelangt sind. Wir danken dir für diese Zusage, die du uns gemacht hast in deinem Wort. Amen. Amen.